Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Der Sabbat und das Ende. Steht das Sabbatgebot in Verbindung mit Schöpfung und Erlösung? Wie wird das Sabbatgebot in Offenbarung 14 angedeutet? Und warum ist es für unsere Endzeitbotschaft so wichtig? Diese Fragen wollen wir uns heute stellen. Wir wünschen Ihnen, dass dieser Podcast eine Bereicherung für Sie ist. Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, in manchen Quartalen beschäftigen wir uns mit großen Schriftabschnitten aus biblischen Büchern. In diesem Quartal haben wir das besondere Vorrecht, wirklich in die Tiefe weniger Texte einzusteigen. Schon 5 Wochen lang befinden wir uns in Offenbarung 14, Vers 7. Und ich bin gespannt darauf, welche Feinheiten wir auch im heutigen Gespräch zutage fördern. Ich freue mich, das gemeinsam mit meinen Gesprächsgästen tun zu dürfen. Zu meiner Rechten sitzen Josef und Diana, zu meiner Linken Sascha und Yvonne und ich bin Carsten. Bevor wir in den biblischen Text einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir befinden uns im Zentrum des letzten Buches der Bibel. Und das mögen vielleicht für einige von uns sehr, sehr bekannte Verse sein. Und dennoch sind es wichtige Verse, Verse, durch die du immer wieder neu zu uns sprechen willst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist leitest in unserem Gespräch heute, dass wir dadurch gestärkt und erbaut werden. Und ich danke dir im Voraus dafür. Amen.
Amen.
Ich habe am Anfang einen Satz, den ich bitte, spontan zu ergänzen. Also nicht lange überlegen, sondern einfach, was fällt euch ganz spontan ein? Ein ganz, ganz leichter Satz und ihr dürft es so richtig in einem Satz raushauen. Bereit? Der Sabbat ist für mich
Erholung.
Eine Zeit der Entspannung und der Zeit mit Gott.
Ein Geschenk.
Ruhe.
Vielen Dank. Ja, also so spontan, was wir mit dem Sabbat verbinden. Und tatsächlich beschäftigen wir uns heute mit dem Sabbat. Aufgrund dieses Textes, den wir schon einige Male gelesen haben, aber wir wollen ihn nochmal aufschlagen und gemeinsam lesen. Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 und 7. Wer von euch würde den gerne mal lesen?
Gerne machen.
Danke, Yvonne.
Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat.
Herzlichen Dank. Vielleicht ist das erstmal verwunderlich für einige unserer Zuschauer und Zuhörer, denn das Wort Sabbat kommt in diesen Versen ja gar nicht vor. Ja, warum kommen wir dazu, bei diesen Versen an den Sabbat zu denken?
Ich denke speziell die letzten Worte, die Yvonne vorgelesen hat, wenn es am Ende vom Vers 7 heißt, und betet an den, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das ist ein Text, ich glaube, das klingt nicht bloß bei mir in den Ohren, ein anderer Text an, nämlich eben das Sabbatgebot, das wir in 2. Mose 20 ab Vers 8 finden. Das wir auch finden, diesen Hinweis auf Gott, der geschaffen hat, und was hat er geschaffen? Himmel und Meer und die Wasserquellen.
Ja, ich denke, wir sollten das lesen gemeinsam, ja, dass wir wirklich mal den Vergleich so ganz direkt vor Augen haben. 2. Mose, Kapitel 20. Wir lesen jetzt nicht das ganze Sabbatgebot, Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst und so weiter, sondern die Begründung. Ja, die finden wir in Vers 11, 2. Mose 20, Vers 11. Sascha, würdest du das mal lesen mit uns, ja, bitte?
Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass in der Offenbarung keine Zitate verwendet werden, so wie das Paulus öfters macht. Das finden wir in der Offenbarung nicht, aber wir finden Anspielungen auf andere Stellen in der Bibel, im Alten Testament, in den Propheten, in den Büchern Mose, in den Psalmen. Und die Frage ist ja hier, die man sich stellen muss, warum sagt Johannes das nicht viel kürzer? Könnte er auch einfach sagen, betet den Schöpfer an, Punkt. Es hätte den gleichen Inhalt, es wäre viel kürzer, viel ergonomischer. So hätten wir das vielleicht gesagt. Ja, warum sagt er das so ausführlich?
Also mir kommt schon vor, es ist fast wie eine Definition Gottes, die immer wieder verwendet wird, um ihn abzugrenzen von allen anderen Mächten, von allen anderen Göttern oder Götzen, die es da so gibt. Ja? Und da kommt immer wieder der, der den Himmel und die Erde und das Wasser, das kommt immer noch dazu, ja, gemacht hat. Also ich habe jetzt gerade geschaut, in Kapitel 10 haben wir das auch schon, in der Offenbarung selber. Ja? Er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf, das, was in ihm ist, die Erde, das, was auf ihr ist, das Meer, das, was in ihm ist. Mhm. Also es ist immer so ein, ja, Gott hat das alles gemacht und deshalb gebührt ihm, ich meine, warum steht das hier? Deshalb, weil wir ihn anbeten sollen. Warum soll man anbeten? Weil er eben der Schöpfer ist. Und offenbar ist er nicht nur der Schöpfer des Himmels und die Menschen sind die Schöpfer der Erde, sondern er hat wirklich alles gemacht. Und das waren so diese, ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, ja, du bist auf der Erde als Mensch, das, was drüber ist, das ist so unvorstellbar groß, der Himmel, das, was drunter ist, ist unvorstellbar tief. Ich meine, niemand hat es bis heute, bis in die Allertiefste erforscht, ja, Marianengraben wissen wir, wie groß, also wie tief er ist, aber was da wirklich unten lebt, keine Ahnung, ja, und niemand war unten, ganz unten, um zu sagen, ja, da habe ich den Meeresgrund wirklich berührt. Und da werden so diese Dimensionen aufgezeigt. Gott hat das alles gemacht.
Mhm. Unterscheidet sich einfach von den anderen Göttern, die ja nur erschaffen sind. Ja, er ist der Schöpfer. Ja. Mhm.
Ich meine, theoretisch könnte man auch sagen, ohne diese Schöpfung hat kein Lebewesen auf dieser Erde wirklich Berechtigung, überhaupt ist zu existieren oder überhaupt über sein Leben zu bestimmen, so wie wir das heute tun. Wir planen unseren Tag von morgens bis abends. Wir haben überhaupt gar keine Berechtigung ohne diesen Schöpfungsakt, weil wir ohne ihn gar nicht entstanden wären. Und da finde ich die Verbindung von Johannes und der Offenbarung auch zu seinem Evangelium so wunderbar, gerade im Kapitel 1, wo er auch ja sagt, dass in ihm das Leben ist und das Leben war das Licht der Menschen, auch der Bezug zu Jesus, aber ohne ihn gibt es kein Leben, in seiner Schöpfung steckt das Leben. Der Grund, warum wir hier überhaupt sitzen können und miteinander sprechen können, deshalb diese starke Betonung darauf.
Und deswegen ist dieser Gott anbetungswürdig. Ja, das haben wir schon in Offenbarung Kapitel 4, dass die himmlischen Wesen Gott eben deswegen anbeten, weil er der Schöpfer ist. Mhm. Und genau darum geht's aber jetzt in diesem Konflikt. Ja, das war ich nochmal dieser kleine Rückblick auf letzte Woche, wo wir uns eben auch mit dem Thema der Anbetung beschäftigt haben. Offenbarung 13, Offenbarung 14, da gibt's diesen großen Konflikt über die Anbetung. Diese falsche Trinität, die mit der wahren Trinität im Kampf liegt, die Anbetung erschleichen möchte. Und hier der einzige Text in diesen 2 Kapiteln, der über die Anbetung des Wahren, des Schöpfergottes spricht.
Und außerdem hat dieses, dass Gott Himmel und Erde und das Meer und alles geschaffen hat, ja auch, sagt auch was darüber aus, welchen Anspruch er erheben kann. Weil als der Schöpfer ist er derjenige, der auch darüber bestimmen kann. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass das immer und immer wieder betont wird, um klarzumachen, all diese Dinge gehen auf ihn zurück und er ist letztendlich derjenige, der auch frei darüber entscheiden kann, was damit passiert.
Ja. Ja, und so haben wir diese Verknüpfung hier. Er ist anbetungswürdig, weil er geschaffen hat. Und das Zeichen der Schöpfung ist der Sabbat. Mhm. Und da erinnert einfach diese inhaltliche Parallele zu 2. Mose 20, Vers 11. Ich habe da mal eine Frage an euch. Man könnte sich ja schon fragen, haben die Adventisten da nicht so ein besonderes Steckenpferd, dass sie den Sabbat in der Endzeit immer wieder besonders betonen, die Bedeutung dessen. Könnt ihr das irgendwie biblisch begründen, ja, warum der Sabbat in der Endzeit so eine wichtige Bedeutung haben soll?
Ja, ich meine, ein wichtiger Punkt ist sicherlich der, dass wenn wir zum Beispiel über das Gebot, du sollst nicht töten, da brauchen wir eigentlich nicht großartig drüber reden, da sind sich alle Christen einig. Ich glaube, das ist ein Aspekt, oder auch die anderen fünf der sechs Gebote, ja. Ich glaube, da ist man sich sehr einig, dass die Bedeutung des Sabbats, denke ich, hängt nicht, ist ganz wichtig, das ist eh keine Frage, aber ein wichtiger Aspekt, warum auch wir immer wieder darauf hinweisen, ist ja die Tatsache, dass das Gebot ist, das irgendwie vergessen wurde. Wir werden noch draufkommen, es hat wohl weniger mit Vergessen zu tun, als mit Verschütten. Aber eben, wenn die ganze Christenheit sich einig wäre, deshalb denke ich, findet man ja auch in Evangelien nichts vom Sabbat. Alle damaligen, also das ganze Volk der Juden, die waren sich einig, das war kein Thema, da musste man nicht drüber reden. Das war klar, Freitagabend bis Samstagabend Sabbat. Ja. Und deshalb wurde das nicht großartig hervorgehoben. Und die Situation haben wir heute eben gerade nicht. Wir haben genau das Gegenteil. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darauf hinweisen, unabhängig davon, dass er auch ganz zentral ist. Ich meine, das ist der Abschluss der Schöpfung und so weiter. Mhm. Aber das ist ein Punkt, warum man auch drüber reden muss. Und er vergessen ist.
Mhm. Dankeschön.
Mhm. Ja, und wenn es in der Endzeit um das große Thema der Anbetung geht, wie du das schon gesagt hast, dann ist ja der Sabbat einfach ein zentraler Teil der Anbetung Gottes. Nicht nur, weil wir unsere Hingabe zu Gott darin zeigen, dass wir ihm gehorchen, Offenbarung 12, Vers 17, ja, die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus haben, aber auch als ein Zeichen, dass wir uns ihm geben, nicht nur im Gehorsam, sondern auch darin, dass er uns verändern kann. Ich habe jetzt aufgeschlagen 2. Mose 31, das sind so bekannte Texte, aber haltet meine Sabbate, es ist ein Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das ist gerade das, was wir jetzt in dieser Endzeit so brauchen. Warum ist denn das so verschüttet? Ja, ich meine, die Änderungen, ja, die gibt es schon seit 1700 Jahren, aber die Evolutionstheorie, die jetzt den Schöpfergott wegdiskutiert, die gibt es noch gar nicht so lange, ja. Die hat nochmal so einen riesen Schub gegeben, dass der Sabbat wirklich komplett weg ist. Ja.
Also wir sehen ja auch, dass der Sabbat nicht erst mit den 10 Geboten eingeführt wurde. Mhm. Also direkt in der Schöpfungswoche selbst schafft Gott den Sabbat, der eigentlich für Gott nicht notwendig ist, für den Menschen als ein Ruhetag, als ein Raum in der Zeit, an dem der Mensch Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und in dem Sinne ist der Sabbat schon von Grundlegung der Welt an festgesetzt und ist für die Nachfolger Gottes essentiell. Wir brauchen den Sabbat für uns als Ruhetag, um auch gut arbeiten zu können. Wir brauchen ihn, um auch Gemeinschaft untereinander zu haben und auch bei Gott auftanken zu können. Und es ist im Grunde genommen die direkte Verknüpfung mit der Anbetung Gottes, weil es für uns ein Tag ist, an dem wir diese Gemeinschaft mit Gott so eng pflegen, dass wir diesen Raum auch nutzen, um ihn anzubeten.
Man könnte sagen, der Christ sitzt eigentlich auf so einem Dreibein. Ja? Da ist die Anbetung Gottes, des Schöpfergottes, zweites Bein, und das Zeichen ist der Sabbat. Ja, und jetzt hat einfach der Gegenspieler geschickt Beine abgesägt. Ja? 1700 Jahre den Sabbat abgesägt, dann die Schöpfung abgesägt. Ja, und was bleibt dann von der Anbetung noch übrig? Ja. Und das ist einfach eine ganz geschickte Strategie, die dahinter steht, die Grundlagen zu verändern, damit die Anbetung des wahren Gottes fällt. Ja.
Also niemand ärgert sich daran, dass Gott mit uns einen Bund eingegangen ist, auch innerhalb der Christenheit. Ja? Aber das ist das Bundeszeichen, ich habe es hier wieder, ja. Ihr sollt den Sabbat feiern als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und euch für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Also ich habe wirklich manchmal den Eindruck, wir wollen alle Segnungen haben, aber irgendwas stört die Christenheit am Sabbat. Und das hat irgendwie das Römische Reich ziemlich gut geschafft, das so jüdisch abzustempeln. Ja? Und alle Christen denken, ja, das ist eh nur was für die Juden. Ja, du hast das ja eh gerade dargelegt, Jana, dass es eben nicht so ist, ja? Dass der Sabbat schon vorher da war. Aber ich denke, es liegt an uns. Du hast gefragt, warum ist das für uns als Adventisten gerade so wichtig? Es liegt an uns, dass wir die Schönheit des Sabbats wieder aufzeigen. Mhm. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidend wichtiger Punkt, gerade auch in der Endzeit. Mhm. Und spannend ist ja, dass dieser ganze literarische Block, in dem wir uns hier befinden, Offenbarung 12 bis 14, eingeleitet wird im Prinzip am Ende von Kapitel 11 durch diese Vision, wo Johannes das Allerheiligste offen sieht. Er sieht die Bundeslade im Allerheiligsten. Was befindet sich in der Bundeslade? Die 10 Gebote, ja. Und das heißt, die 10 Gebote werden wieder hochgehalten. Und letzte Woche haben wir das ja ein bisschen angeschaut, auch wie in Offenbarung 13 gerade die ersten 4 Gebote, die über Gott sprechen, systematisch unterwandert werden von dieser unheiligen Dreieinigkeit. Also von dem her hat der Sabbat hier eine ganz, ganz wichtige Bedeutung auch in der Endzeit. Und Johannes will uns daran erinnern, dass der Glaube an den Schöpfergott und der Sabbat zusammengehören, untrennbar. Ja, wir können nicht das eine wegnehmen, ohne das andere zu beschädigen. Mhm. Wir brauchen beides, ganz, ganz wichtig.
Ich finde vor allem auch interessant, wenn man jetzt so an die Zeit denkt, wo Jesus ganz frisch gekreuzigt war und seine Nachfolger ansieht, wie sie mit dem Sabbat umgegangen sind, dann sehe ich da in erster Linie keine Anzeichen darauf, dass irgendwie dass es jetzt klar gewesen wäre, dass der Sabbat hiermit beendet wäre. Gerade wenn wir die Geschichte denken mit den Frauen, die zur Grablegung gehen, Jesu in Lukas im Kapitel 23, Vers 56 steht eben, dass sie erst nach einer bestimmten Zeit wieder zurückkehrten. Sie wollten nämlich wohlriechende Gewürze und Salben vorbereiten, aber sie ruhten am Sabbat nach dem Gesetz, nach dem Gebot. Und so sehe ich also auch zu dieser Zeit keine Anzeichen, dass irgendwie der Sabbat jetzt in Frage stehen würde.
Das biblische Zeichen der Auferstehung Jesu ist nicht der Sonntag, sondern nach Römer 6 die Taufe. Mhm. Ja, das ist das, was uns daran erinnert, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Wir haben jetzt gerade vorher schon diese beiden Textstellen angeschaut, die Parallelen der Himmel und Erde und Meer geschaffen hat. Und spannend ist ja, da gibt es ja noch ein viertes Element. In 2. Mose 20, 11 steht, und alles, was darinnen ist. Mhm. Und hier weicht es auf einmal ab. Hier steht jetzt in Offenbarung 14, Vers 7, und die Wasserquellen. Welche Bedeutung, Bewandtnis könnte das jetzt hier haben, dass Johannes die Wasserquellen erwähnt?
Also mein ein Punkt, der mir so durch den Sinn geht, ist, dass Wasser, das Grundvoraussetzung für Leben, auch im biblischen Sinne. Überall dort, wo kein Wasser ist, wenn Gott gestraft hat, dann gab es kein Wasser und so weiter. Also Wasser ist ganz wichtig. Und die Quellen des Wassers ist praktisch das, wo es herkommt. Also etwas ganz Wichtiges, ganz Fundamentales. Wenn aus der Quelle was Schlechtes kommt, dann wird hinterher nichts Gutes draus werden und so weiter. Also auch das, wo dieser Lebensquell praktisch herkommt, auch das hat Gott gemacht. Ein Gedanke, der mir kommt.
Also er steckt hier im Grunde genommen den gesamten Lebensraum ab. Also fängt oben an mit dem Himmel, geht auf die Erde bis zum Meer und dann geht er noch tiefer und sagt sogar die Grundlagen des Meeres, also die Wasserquellen selbst, die ja zum Beispiel auch bei der Sintflut aufgebrochen sind. All das hat Gott geschaffen und hat die Kontrolle darüber.
Ja, das ist nämlich spannend, dass gerade dieses Wort, was hier verwendet wird für Quellen, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in 1. Mose 7, Vers 11 auch vorkommt. Ja, diese Brunnen, übersetzt es Luther, glaube ich, die Brunnen der Tiefe brachen auf. Da steht eigentlich das gleiche griechische Wort, die Quellen. Und das heißt, dass eben auch die Sintflut zu diesem Paket dazugehört. Ja, wer an die Schöpfung glaubt, der glaubt konsequenterweise auch an die Sintflut. Wenn ich die Sintflut wegnehme, ja, Klammer auf, eine weltweite Flut, ja, dann kriege ich mit der Schöpfung schon so manches Problem. Beispielsweise, wenn man diese geologische Schichtenabfolge anschaut und einfach sieht, unten in den Schichten sind einfachere Lebewesen als weiter oben. Und die Evolutionisten sagen ja, innerhalb von riesigen Zeiträumen entstanden. Und man sieht einfach, wie sich das Leben entwickelt hat. Ja, wie hilft uns jetzt die Sintflut dabei, das anders zu erklären?
Ja, bei der Sintflut, da hat sich einfach schlagartig ganz viel geändert. Also du sagst jetzt die Gesteinsschichten, ja. Also ich finde, das ist ein totaler Beweis für die Sintflut, für diese weltweite Flut, dass man eben auf der ganzen Welt Fossilien finden kann, in ähnlichen Schichten, ähnliche Tiere. Wenn das wirklich so nach der Evolutionstheorie gehen wird, dann entwickelt sich das ja auch lokal. Da ist nicht auf der ganzen Welt gleichzeitig der gleiche Entwicklungsschub dran. Ja? Also das ist für mich eine Bestätigung. Oder nehmen wir die Jahreszeiten her. Wie könnte ich die Schöpfung, die ja noch ohne Jahreszeiten war, ohne Regen, wie könnte ich das erklären, dass wir das jetzt haben, wenn wir nicht die Sintflut hätten, die das alles erläutert in der Bibel?
Also ganz große Veränderungen, die einfach passiert sind und die darauf hinweisen, es gab A, eine weltweite Flut, ja, und innerhalb kurzer Zeit, ja, dass diese Schichten sich sehr, sehr schnell gebildet haben, ja, auch. Ja. Es fehlen ja oft auch diese Erosionsspuren, wenn man das so sieht im Grand Canyon. Ja, ist ja spannend, wie mit dem Lineal gezogen, ganz, ganz, ganz glatt, wo man einfach merkt, das könnte etwas sehr Plastisches, Formbares gewesen sein, wo sich Schichten, die noch nicht fest waren, abgelagert haben. Und dann haben es einfach so diese einfachen Lebewesen dann zu Beginn der Sintflut nicht so schnell geschafft, weiter hochzuklettern, ja, um es mal ganz banal auszudrücken. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum ist das wichtig überhaupt, ja? Ob das jetzt so entstanden ist oder anders oder über kurze oder lange Zeiträume, ja? Hat das überhaupt eine Bedeutung für uns? Ich möchte mal zwei Texte noch mit euch lesen, und zwar aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 8, Vers 20 und Kapitel 5, Vers 12. Josef und Diana, werdet ihr die vielleicht lesen? Römer Kapitel 8, Vers 20 und dann Kapitel 5, Vers 12.
Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin.
Und in Römer 5, Vers 12 steht: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben.
Wie unterscheiden sich jetzt Bibel und Evolution in Bezug auf die Bedeutung des Todes?
Holmer von Dietfurt hat es in seinem Buch »So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen« sehr schön zum Ausdruck gebracht, dass der Motor, eigentlich der Schöpfer, in der Evolution der Tod ist. Der Tod, die Tatsache, dass ich morgen tot bin, zwingt mich dazu, mich heute fortzupflanzen. Das ist laut der Evolutionstheorie der Antrieb, der Motor für die Evolution. Das heißt, in der Evolutionstheorie ist der Tod der Schöpfer. In der Bibel schaut das ganz anders aus. Und da haben wir sogar die Aussage, dass Jesus gestorben ist, um den Tod zu besiegen. Also zwei absolut konträre Ansätze, die, wenn man versuchen würde, die zu verbinden, das macht dann aus Gott so den Zauberlehrling. Ja. Erst den Tod sich holen, um die Erde zu schaffen, wenn ich an die istische Evolution zum Beispiel denke, um das Leben zu generieren, und dann hinterher weiß ich nicht mehr, was soll ich damit tun, dann muss Jesus ans Kreuz, um diesen Motor wieder abzustellen. Also das ergibt schon ein sehr komisches.
Das stimmt. Das macht eigentlich überhaupt, ergibt keinen Sinn an der Stelle. Ja.
Passt nichts mehr zusammen, also.
Ja. Und doch ist ja so, dass viele Christen das als ganz elegant empfinden. Ja, wie kann ich jetzt beides vereinbaren? Ja, Evolution ist wissenschaftlich bewiesen. Ich will trotzdem an die Bibel glauben. dann sind eben diese Schöpfungstage lange Zeiträume. Ja, und dann kriege ich einfach beides unter einen Hut. Ja, aber welche Probleme kriegen Christen jetzt an der Stelle, ja, die ja an das Opfer Jesu glauben?
Moralische Probleme, ja.
Moralische
Probleme. Und naturwissenschaftliche, möchte ich sagen. Denn okay. Ich kenne ganz viele Naturwissenschaftler, die das einfach anders interpretieren, was sie finden. Ja? Also, aber moralisch, wenn ich hier lese, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde dann der Tod. Wie sollte das gegangen sein, wenn vor dem Menschen schon ganz viele Lebewesen gestorben sind?
Ganz genau, ja. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, ja. Das heißt, nach der Evolution kam der Tod, bevor überhaupt ein moralisch verantwortliches Wesen wie der Mensch da war und sündigen konnte. Ja, das heißt, der Tod ist von Gott eingesetzt, wie du das gesagt hast, Josef. Und wird danach wieder abgeschafft dann, ja. Wozu das eigentlich, wenn der Tod doch eigentlich was Positives, Leben Schaffendes sein soll?
Außerdem kriegen wir auch Schwierigkeiten mit der Glaubwürdigkeit der Bibel. Eben, das ist ja nicht der einzige Text, den du genannt hast, der ganz klar sagt, dass der Tod die Folge der Sünde ist.
Genau.
Und du hast ja darauf hingewiesen, wenn da über Millionen von Jahren oder noch mehr, ja, Milliarden von Jahren praktisch schon Lebewesen immer gestorben sind, ohne dass es überhaupt ein vernunftbegabtes Wesen gab, dann können wir der Bibel nicht mehr glauben.
Und da müssen wir auch fragen, warum sind denn die gestorben? Also wenn das die Folge der Sünde ist, ich meine, hat ein Affe gesündigt, dass er stirbt?
Ja, oder ein Einzeller, ne?
Ja, also, genau, oder ein Einzeller, oder die Pflanzenwelt, oder sonst was.
Mhm. Ganz genau. Ja, das heißt eigentlich, wenn ich das jetzt wirklich so raushöre, dass ich als Christ gar nicht an die Evolution, auch nicht an die theistische Evolution glauben kann. Wenn ich das tue, bin ich kein Christ mehr. Kann ich das so sagen, so radikal?
Also, ich denke schon. Und ich finde es großartig, dass Gott uns dann eben auch Beweise schenkt aus der Naturwissenschaft, die unseren Glauben auch stützen. Wir machen es ja nicht im luftleeren Raum, dass wir sagen, wir glauben jetzt blind, obwohl alle wissenschaftliche Erkenntnis dagegen ist. Ja? Aber das ist mal die Basis für meinen Glauben. Und dass dann Bestätigungen folgen von Wissenschaftlern, ist einfach Gnade, dass Gott uns zeigt, ihr seid nicht auf dem Irrweg. Ja? Und da hilft uns die Sintflut wieder.
Ganz genau, ja. Die vor allem in der letzten Zeit eben an Bedeutung gewinnt, ja. Auch da nochmal das Spannende eben, dass das zeitgleich entstanden ist, ja, wie das adventgläubige Menschen diese Wichtigkeit der dreifachen Engelsbotschaft entdeckt haben und dass Charles Darwin eben seine Grundüberlegungen angestellt hat. Ja, ist zeitgleich entstanden, ja, ist unheimlich spannend.
Also für mich wirkt es immer ein bisschen so, ich mag mich täuschen, weiß es nicht, aber für mich wirkt es so, dass praktisch die Evolutionstheorie die Antwort Satans auf die Wiederentdeckung des Sabbats ist. Dass er gemerkt hat, hoppla, da kommt jetzt plötzlich wieder etwas auf, die Leute entdecken, was wichtig ist. Nämlich mit dem Sabbat ist ja untrennbar verbunden die Schöpfung. Ich meine, die Krone der Schöpfung ist eigentlich der Sabbat, nicht der Mensch. Weil das Letzte, was Gott in der 7-Tage-Woche geschaffen hat, war ja der Sabbat. Der Mensch war das Vorletzte. Also in dem Moment, wo die Menschen beginnen, den Sabbat wieder zu entdecken, erinnern sie sich wieder zurück an die Schöpfung. Und das ist etwas, was Satan überhaupt nicht haben kann. Das ist ja ganz schrecklich. Und für mich macht es so den Eindruck, hier interveniert er, indem er diese Theorie inszeniert und auf diese Art und Weise praktisch versucht, das gleich wieder zu verschütten, was da neu entdeckt wird.
Ich will gerade noch mal einen Schritt weiter gehen. Der Beginn unseres Ursprungs ist ja eine Sache, aber die Frage ist auch noch, wohin das dann eben führt. Was ist denn so der Ausblick der Evolution? Ja, man könnte sagen, was ist die Eschatologie, also die Lehre der letzten Dinge für Evolutionsgläubige?
Also das ist vielleicht nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber was damit zu tun hat, ist definitiv aus kreationistischer Sicht sicherlich nochmal die, dass Evolutionisten ja von einem langen Entstehungszeitraum ausgehen und die kreationistische Sichtweise aber bereits schon eine Welt kennt, die vor dieser Welt, in der wir jetzt gerade leben, existiert hat. Was in 2. Petrus Kapitel 3 so schön ersichtlich wird. Und die Voraussicht auf die Kreationisten ist zumindest die, dass sie sagen, naja, es kommt noch eine dritte Welt, die noch geschaffen wird. Weswegen sich auch dann in der Gesellschaft wieder das gegenübersteht, die evolutionistische Sicht, die sagt, naja, von Anfang an ist es nicht anders gewesen. Und die Kreationisten, die sagen, wenn die Wiederkunft kommt, dann wird diese Erde nochmal komplett neu geschaffen. Also diese zwei stehen sich hier auch noch klar gegenüber.
Ja, in der Evolutionstheorie hat es keinen Bedarf an Neuschöpfung, weil sich quasi alles in einem Aufschwung befindet. Sie sind der Ansicht, dass immer wieder, natürlich der Tod ist ein Teil des ganzen Geschehens, aber es wird immer wieder zu neuen Mutationen, immer zu etwas Besserem und immer zu einer Höherentwicklung. Für sie ist es alles ein Aufstieg und dementsprechend eine Neuschöpfung, wie wir sie im Verständnis haben, einer gefallenen Welt, die erlöst werden muss, für die Jesus gestorben ist. Dieses Konzept brauchen sie nicht in ihrem Denken. Es ist komplett konträr zu dem, wo wir der Ansicht sind, dass, wie Sascha sagte, wir eine neue Schöpfung haben werden.
Das Paradox ist nur, Diana, trotz dieses Aufschwungs ist das letztendliche Szenario immer die totale Vernichtung.
Genau.
Ja, also eigentlich der kollektive Tod. Die Frage ist nur, wodurch und wann. Das ist die einzige Frage. Aber dass es kommt, steht fest. Jedes evolutionistische Szenario der Zukunft ist nur negativ. Ja, ob es ein Supervulkan ist oder ein Meteorit oder ob die Sonne explodiert. Ja, es gibt ja verschiedene Szenarien. Alle enden mit der Auslöschung der Menschheit.
Und nicht nur der Menschheit. Bei wie vielen Spezies haben wir es ja schon erlebt? Es ist letztendlich Aussterben. Ja? Also Artensterben aus. Es ist immer... Und irgendwann sterben halt dann auch die Menschen aus.
Wieso?
Genau. Charles Darwin sagte, ich selbst glaube nicht, dass es jemals irgendeine Offenbarung gab. Was das zukünftige Leben betrifft, muss jeder für sich selbst zwischen widerstreitenden, unklaren Wahrscheinlichkeiten abwägen. Was für eine Lebensperspektive.
Schrecklich.
Welche Zukunftsperspektive impliziert dagegen der Sabbat?
Er wird selbst auf der neuen Erde gehalten werden. Dann wieder so wie ganz am Anfang, in der Gegenwart Gottes. In der unmittelbaren, das ist auch heute, wenn wir uns hier am Sabbat treffen, sehen wir auch in der Gegenwart Gottes. Aber nicht so unmittelbar wie bei der, wie am siebten Schöpfungstag und wie künftig wieder auf der neuen Erde.
Also wenn wir uns den zweiten Bericht ansehen, wo die 10 Gebote gegeben werden, ist dort der Sabbat mit der Befreiung aus der Sklaverei verankert. Also auch die Befreiung aus der Sünde heraus. Dementsprechend ist der Sabbat schon ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, auf den Moment, wo wir in kompletter Sündlosigkeit mit Gott wieder zusammenleben können. Und wenn wir heute... Also der heutige Sabbat, den wir auf jede Woche immer wieder feiern und halten, ist wie so ein kleiner Vorgeschmack, wie so ein kleiner Aperitif, ein hungrig und durstig machen auf etwas, was wir bald wieder haben werden.
Das ist ein schöner Gedanke, ja.
Und er ist auch der Weg dorthin, weil er uns eben vorbereitet auf diese Gemeinschaft mit Gott, die wir dann immer haben werden, jeden Tag, ja. Und jetzt ganz besonders am Sabbat.
Ja, ich möchte gerade einen kleinen Abschnitt aus dem Buch vorlesen von Abraham Heschel, der Sabbat, was auch in der Lektion erwähnt ist. Da schreibt er hier auf Seite 58, es ist ein alter Gedanke, dass der Sabbat und die Ewigkeit eins sind oder gleichen Wesens. Eine Legende erzählt, dass Gott zu den Kindern Israel sprach, als er ihnen die Tora gab. Meine Kinder, wenn ihr die Tora annehmt und meine Gebote befolgt, will ich euch auf ewig etwas höchst Kostbares geben, das ich besitze. Und was, fragte Israel, ist diese Kostbarkeit, die du uns geben willst, wenn wir deine Tora befolgen? Die zukünftige Welt. Zeige uns in dieser Welt ein Beispiel für die zukünftige. Der Sabbat ist ein Bild der zukünftigen Welt. Das Kennzeichen der zukünftigen Welt ist von der gleichen Heiligkeit, wie sie der Sabbat in dieser Welt besitzt. Der Sabbat besitzt eine Heiligkeit, die jener der zukünftigen Welt gleicht. Das sind ein paar Gedanken hier dieses jüdischen Philosophen. Und ich frage mich, wie können wir diesen Gedanken jetzt auch ganz praktisch mehr so in unser alltägliches, wöchentliches Sabbat erleben und leben, bewusster mit einbauen, dass der Sabbat eben auch diese Blickrichtung nach vorne hat, in die Zukunft, in die Ewigkeit. Wie können wir das bewusster leben?
Ich meine, mir fällt da, das Thema ist so gehaltvoll, weil es mit so vielen Dingen verknüpft ist. Das Thema Sabbat nicht nur mit dem Thema Schöpfung verknüpft, sondern im 5. Mose haben wir auch nochmal den Hinweis auf das versklavte Volk in Ägypten, das herausgeführt wurde. Und das heißt ja, gedenke an den Sabbattag, weil der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. Ich denke an den Aspekt der Erlösung, der natürlich für uns als Christen heute noch vollständig wurde durch Jesus, der ja letztendlich in der Feuersäule damals dabei war, aber auch für uns ans Kreuz gegangen ist, der für sein Volk die Erlösung bewirkt hat. Und hier auch hier kommt der Aspekt der Schöpfung nochmal zur Geltung, nämlich im 2. Korinther, im Kapitel 5, in Vers 17. Da steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Auch hier schließt sich der Kreis wieder mit der Schöpfung, auch wieder mit dem Sabbat. Und es wird sehr praktisch für mich, weil in Christus zu leben, eine neue Schöpfung zu sein, für mich heißt, ihm nachzufolgen. Das heißt, seinen Geboten nachzufolgen, das im Herzen zu tragen, wie er es in uns hineinschreibt. Und das eben an jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute, wo ich mich befinde, eine neue Schöpfung zu sein. Da wird es für mich sehr praktisch.
Ja. Und als ganz besondere Erinnerungshilfe für uns vergessliche Menschen gibt es halt jeden 7. Tag eine Extra-Dosis.
Ja, du hast uns ja am Anfang die Frage gestellt, was wir mit dem Sabbat verknüpfen. Und es ist sehr viel Ruhe und Erholung gefallen. Und ich denke, dass das auch einer der Kernaspekte ist, dass wir uns diese Zeit ganz besonders nehmen, um uns von der Arbeitswoche zu erholen, dass wir auch wirklich Arbeit ruhen lassen, so wie es auch im 2. Mose 20 gesagt wird. Es soll keine Arbeit gemacht werden, komplette Erholung und auch eine Rückbesinnung auf Gott. Du hast ja gerade eben schon aus dem Buch vorgelesen und in der Anleitung schreibt ja seine Tochter eine kurze Beschreibung dessen, wie sie in dem Haus von Abraham Heschel den Sabbat erlebt hat. Und sie sagt auch, dass bestimmte Themen einfach tabu waren. Wenn es zum Beispiel um Politik ging oder Krisen oder negative Sachen. Es ging einfach darum, den Sabbat so positiv wie möglich zu gestalten und sich wirklich auf Gott und Gemeinschaft mit dem Menschen zurückzubesinnen, dass wir auch wirklich auftanken können.
Ja. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich glaube, ihr habt gespürt, wie vielfältig dieses Thema ist. Und welch ein Geschenk der Sabbat wirklich ist. Nicht nur, wenn wir zurückdenken daran, dass wir geschaffen und erlöst sind, sondern auch, wenn wir vorausschauen zu dem Zeitpunkt hin, wo sich erfüllt, was in Hebräer 4 geschrieben steht, es ist noch eine Sabbatruhe vorhanden. Ja, dann kommt es, Sabbat als ein Vorgeschmack. Und ich möchte einfach dir auch jetzt heute die Frage stellen, wie kannst du diesem Tag, diesem besonderen Geschenk Gottes mehr Bedeutung beimessen? Wie kann es mehr werden als nur eine Tradition vielleicht, ja, jede Woche einen Gottesdienst zu besuchen, sondern dieses ganz bewusste Erleben des kompletten Erlösungsplanes Gottes? Wir freuen uns, wenn ihr eure Gedanken dazu in die Kommentare schreibt. Und wünschen euch einfach Gottes Segen und wirklich schon hier in diesem Leben immer wieder diesen kleinen Vorgeschmack dieser himmlischen Ruhe. Sabbat, Gottes Geschenk an uns. Diana, darf ich dich bitten, dass du noch mit uns betest?
Aber natürlich. Unser großer Herr und Vater, du bist unser Schöpfer. Du bist derjenige, der diese Erde geschaffen hat, der alles in der Hand hält. Danke, Herr, für diesen Sabbattag. Danke, dass wir an diesem Sabbat ganz besonders deine Gegenwart spüren können, um wieder Ruhe zu finden und aufzutanken. Und Herr, ich bitte dich, dass du auch diesen Sabbat ganz besonders segnest, dass wir, jeder Einzelne von uns, auch deine Gegenwart spüren, deine Führung und Leitung, dass wir sehen, dass es nicht nur einfach ein Tag der Woche ist, sondern ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und wir laden dich dazu ein, dass du uns auch an diesem Tag ganz besonders Gesellschaft leistest, dass du bei uns bist. Und wir danken und bitten dies alles in deinem Namen. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.